Danke, Herr, dass Susanne heute für uns predigt. Ich freue mich total und ja, bin gespannt und bete, dass Susanne nicht aufgeregt ist, sondern einfach das, was du ihr aufs Herz gelegt hast, dass sie uns das weitergeben kann und dass du ja unsere Herzen und Ohren so öffnest, dass wir es mitkriegen, dass du uns antickst mit dem, was wir Neues lernen sollen und auch umsetzen sollen. Ich bitte dich jetzt um deinen Segen. Amen.
Moin, ihr Lieben. Ich wusste nicht, ob ihr wusstet, dass Moin nicht Guten Morgen heißt, sondern gut und schön. Also Moin heißt schön, euch zu sehen, in diesem Sinne. Gut. Gott hat mir einen Text aufs Herz gelegt, der steht in Jesaja vom falschen und echten Fasten. Das war vor ungefähr 2 Wochen, als ich auf dem Weg nach Bergedorf war. Und ich habe gleich Ralf angerufen und gefragt, ob ich predigen kann. Und vielleicht ist das auch schon 3 Wochen her, ich und Zeit. Ist egal. Auf jeden Fall sagte er, nee, irgendwie alle Termine sind schon weg. Und dann hat aber jemand abgesagt und er hat mich dann gebeten, einzuspringen. Und insofern bin ich total glücklich. Ist meine allererste Predigt. Dafür musste ich fast 52 Jahre alt werden und ich bin super glücklich. Okay. Gut. Der Bibeltext steht, wie gesagt, im Jesaja 58, Verse 1 bis 12. Und ich möchte gerne, dass wir ihn heute auf Deutsch und auf Englisch lesen. Und zwar auch auf Englisch, weil ich gerne auch die English Native Speakers würdigen möchte, die hier Woche für Woche sich auf unsere schwierige deutsche Sprache einlassen, obwohl sie auf Englisch denken und dass einfach Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Ja, genau. Andererseits halte ich es für gut, wenn wir Gottes Wort zweimal hören, weil Gottes Wort Kraft hat und das können wir ja gebrauchen. Genau. Der Text ist ziemlich lang. Man kann sicher eine ganze Predigtreihe daraus machen. Ich konzentriere mich im Predigen eigentlich auf die Verse 6, 7 und teilweise 9 und 10, weil Gott mir dazu was gegeben hat und das kommt dann auch als Folie. Aber erstmal werde ich 2 Leute bitten, den Text zu verlesen. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, damit wir auch den Zusammenhang haben. Frank, magst du den deutschen Text lesen?
Falsches und echtes Fasten. Rufe getrost, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unser Leib und du willst's nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Ungerecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne.
Dankeschön.
True and false fasting. Cry aloud, do not hold back. Lift up your voice like a trumpet. Declare to my people their transgression, to the house of Jacob their sins. Yet they seek me daily and delight to know my ways, as if they were a nation that did righteousness and did not forsake the judgment of their God. They ask of me righteous judgments. They delight to draw near to God. Why have we fasted and you see it not? Why have we humbled ourselves and you take no knowledge of it? Behold, in the day of your fast, you seek your own pleasure and oppress all of your workers. Behold, you fast only to quarrel and to fight and to hit with a wicked fist. Fasting like yours this day will not make your voice to be heard on high. Is such the fast that I choose, a day for a person to humble himself? Is it to bow down his head like a reed and to spread sackcloth and ashes under him? Will you call this a fast and a day acceptable to the Lord? Is not this the fast that I choose, to loose the bonds of wickedness, to undo the straps of the yoke, to let the oppressed go free and to break every yoke? Is it not to share your bread with the hungry and to bring homeless poor into your house? When you see the naked, to cover him and to hide yourself from your own flesh, then shall your light break forth like the dawn and your healing shall spring up speedily. Your righteousness shall go before you. The glory of the Lord shall be your rear guard. Then you shall call and the Lord will answer. And you shall cry, and he will say, Here I am. If you take away the yoke from your midst, the pointing of the finger and the speaking wickedness, if you pour yourself out for the hungry and satisfy the desire of the afflicted, then shall your light rise in the darkness, and your gloom be as the noonday. And the Lord will guide you continually and satisfy your desire in scorched places. And make your bones strong, and you shall be like a watered garden, like a spring of water whose waters do not fail. And your ancient ruins shall be rebuilt. You shall raise up the foundations of many generations. You shall be called the repairer of the breach, the restorer of streets to dwell in.
Dankeschön. Ja. Gott hat mich auf was aufmerksam gemacht in diesem Text, was gerade für uns Vinyanianer ja eine zentrale Bedeutung hat, nämlich Beziehung. Wir können unsere Beziehung durch unangemessene Erwartungen belasten oder wir können sie durch Ermutigung und Unterstützung erheblich verbessern. Ich finde Gottes Wort an dieser Stelle sehr herausfordernd. Er fängt damit an, den Leuten zu sagen, dass er ihre Gebete nicht erhört, obwohl sie sogar für diese Anliegen fasten. Wir kennen das ja auch. Nicht alle unsere Gebete werden erhört. Auch nicht, wenn wir den Eindruck haben, wir beten im Einklang mit dem Willen Gottes und wir haben sogar die richtigen Motive dafür. Trotzdem werden unsere Gebete nicht immer erhört. Das ist ganz frustrierend für uns. Aber nicht nur für uns. Ich glaube, Gott frustriert das auch. Und nachdem er sich das in seiner Geduld eine Weile angeguckt hat, hat er durch Jesaja eben sehr deutliche Worte gefunden, die auch uns heute helfen können. Ja, das Problem ist keine Gebetserhörung in bestimmten Bereichen und Gott zeigt die Probleme auf. Es könnte daran liegen, dass wir Druck ausüben oder unangemessene Erwartungen haben, dass wir es ignorieren, wenn Menschen unsere Hilfe brauchen und dass wir uns entziehen, besonders denen, die uns nahestehen. Als Lösung sagt er, löst den Druck, gebt die Erwartungen auf und lasst euer Herz von den Bedürftigen finden. Dann bietet er Gebetserhörung an, Heilung und Segen. So, das war die Kurzversion. Okay, wollen wir das mal ausschmücken. Okay. Wer von euch kennt Nackenverspannungen? Die meisten, ne? Genau. Das fühlt sich an wie ein Joch. Ein Joch ist, eigentlich soll das maßgeschneidert sein und ganz toll sitzen. Und wenn das gut sitzt, dann tut es auch nicht weh. Ne? Das Joch von Jesus ist sanft und leicht, es tut nicht weh. Aber wenn ein Joch nicht richtig passt, dann tut es weh. Dann schmerzt das und macht Druck wie ein verspannter Nacken. Unsere Arbeitswelt ist von Druck geprägt. Wir sind ständig erreichbar. Die Flexibilisierung hat inzwischen auch die weniger gut Verdienenden getroffen. Es gibt flache Hierarchien. Das Einsparen von Vorarbeitern und Führungskräften sorgen dafür, dass ganze Teams verantwortlich sind und machen einen Kollegen zum Kontrolleur für den anderen. Man kann sich da eigentlich kaum entziehen. Und wenn dann Druck kommt, weil wir ja auf dem Weltmarkt konkurrieren müssen, dann geben wir das untereinander weiter. Das funktioniert nicht nur in profitorientierten Unternehmungen, das funktioniert auch in medizinischen Teams und in Non-Profit-Einrichtungen. Das hat sich inzwischen überall durchgesetzt. Wenn man weiß, dass die Kollegen für einen selber auch einspringen müssen, natürlich lasse ich dann auch am Wochenende mein Mobiltelefon an und gehe ran, auch wenn ich sehe, dass es die Arbeit ist. Und wer da aus der Reihe tanzt, der kriegt Druck von den Kollegen. Also ein Chef muss seine Arbeiter gar nicht mehr selber bedrücken. Das machen wir untereinander. Wir tragen das Joch der Verantwortung und wir legen es einander auf, meistens jedenfalls. Ich glaube gar nicht, dass es Gott gefällt. Er sagt uns ja, wir sollen loslassen, die wir zu Unrecht gebunden haben. Aber das Perfide in unserem Wirtschaftssystem ist, dass man kaum noch persönlich Verantwortliche findet. Alle gehorchen irgendwelchen Sachzwängen. Ja, man muss sich schon als ganzes Unternehmen darüber einig sein, dass man das nicht mitmacht und es anders machen möchte und dabei konkurrenzfähig bleiben. Wer einen Arbeitsplatz in einem solchen Unternehmen hat, ist wirklich gesegnet. Dieses Joch, von dem Gott hier spricht, dass wir einander auflegen. Das gibt es aber auch im Privaten. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich als junge Christin erlebt habe, wo ein Joch von jemandem genommen wurde. Es ging um eine befreundete Familie. Der Vater war selbstständiger Architekt. Er hatte zwei Söhne. Der Ältere, der hatte schon als Schüler sich für Architektur interessiert, hatte im väterlichen Büro mitgeholfen und war auch so ein richtig Gestandener, auf den man sich verlassen konnte. Dann hat er angefangen, erwartungsgemäß Architektur zu studieren und irgendwann hat er festgestellt, das ist nicht mein Weg. Architektur ist eigentlich nicht mein Ding und ich will nicht diese Last tragen, die mein Vater getragen hat mit einem selbstständigen Büro. Das möchte ich gar nicht. Dann ist ihm das schwer gefallen, aber er hat sich überwunden und als er schließlich seinem Vater erzählte, da hat das Thema die Atmosphäre in der ganzen Familie bedrückt. Denn der Vater war schwer krank geworden und dann hatten säumige Zahler zusätzlich für materiell, also Existenzdruck gesorgt. Und nun hatte der Vater alle seine Hoffnungen auf seinen Sohn gesetzt und der sagte, ich will nicht weitermachen. Das war ein Riesendruck, der da war. Die ganze Familie war wirklich, also das Thema, das stand im Raum, ja, das konnte man spüren. So, der Vater folgte noch nicht lange Jesus nach und wollte aber unbedingt das tun, was Jesus in der Situation für richtig hielt. Er bat also einen erfahreneren Christen um Gebet und darum zu hören, ob Gott einen Hinweis geben würde, was er jetzt tun soll in der Situation. Und die Antwort, die kam, war, lass los, den du zu Unrecht gebunden hast, reiß jedes Joch weg. Der Vater hat es getan, großartig. Und er gab seinen Sohn frei. Von jetzt auf gleich hat sich die Situation in der Familie geändert. Das, was vorher alle belastet hatte, war mitten mal weg. Obwohl der materielle Druck da war, war plötzlich eine Freiheit da. Die Krankheit des Vaters mit all ihren Auswirkungen stand plötzlich im Fokus. Die Krankheit des Vaters, die Unsicherheit der Mutter, wie würde es mit der Firma weitergehen? Würde der Mann die Krankheit besiegen können oder nicht? Er hat es nicht geschafft, er ist noch im gleichen Jahr gestorben. Aber er ist im Frieden mit seiner Familie gestorben und ohne Sorgen um seine Firma, denn er hatte sie losgelassen. Die Familie hat die weiteren Herausforderungen angenommen und gut verkraftet. Die Firma wurde abgewickelt und die Beziehungen untereinander waren stark und tragfähig. Wir haben das damals als sehr segensreich erlebt. Ja, unangemessene Erwartungen. Also unangemessene Erwartungen bedrücken die gesamte Atmosphäre. Sie stehen zwischen den Menschen und zwar zwischen allen. Nicht zwischen dem, der die Erwartung hat und der davon betroffen ist und dieses Joch tragen muss, sondern zwischen allen, die auch involviert sind. Und sie verhindern, dass man sich um die eigentlichen Bedürfnisse kümmern kann. Es geht also immer nur um dieses eine Thema, das steht so unausgesprochen im Raum. Das Aufgeben einer unangemessenen Erwartung und das Freisprechen davon wirkt befreiend auf alle, auf Betroffene und Angehörige. Und das Leben kann weitergehen. Es gibt sicher in vielen Familien Erwartungen, die man an den anderen stellt. Ob es darum geht, welchen Beruf jemand ergreift, wie die Eltern ihr Erbe regeln, wie jemand sein Geld ausgibt oder wie jemand seinen Glauben lebt. Wir sollten uns alle fragen, ob stehen mir diese Erwartungen eigentlich zu, die ich an meine Mitmenschen habe? Gibt es etwas, was zwischen uns steht, ein Thema, das zwischen uns steht, wo vielleicht eine Erwartung dran schuld ist, die ich an jemand anders habe? Übe ich irgendwo Druck aus? Oder übt jemand auf mich Druck aus? Stellt jemand an mich eine Erwartung, von der ich denke, die nicht angemessen ist? Wenn wir an sowas erinnert werden, dann sollten wir Gott suchen. Und nach der Predigt werden wir dazu auch eine Gelegenheit haben. So, im Text geht es ja noch weiter. Ab Vers 7 geht es um das barmherzige Hinwenden zum Nächsten. Mir ging irgendwie die ganze Zeit während der Vorbereitung auf die Predigt dieser Satz im Kopf rum, den Hungrigen dein Herz finden lassen. Ich finde, das ist ein total schöner Ausdruck. Irgendwie, also mir sagt er alles. Und dazu ist mir auch eine Geschichte eingefallen, wo ich einen Platz in der ersten Reihe hatte. Das war während meiner Schulzeit. Meine allerbeste Freundin, mit der ich wirklich alles geteilt habe, lebte alleine mit ihrer berufstätigen Mutter. Wir waren so etwa in der 8. Klasse. Und wir waren keine allzu dollen Schülerinnen, aber sie hatte richtig Schwierigkeiten in Mathe und Englisch. Und ihre Mutter hatte eines Tages Angst, sie könnte weiter abrutschen und dann die Schule vielleicht nicht schaffen oder so und hat dann gesagt, pass auf, wir machen Nachhilfe. Ja? Sie suchte also gute Nachhilfelehrer, meine Freundin hat immer gebüffelt, die haben wirklich alles daran gesetzt, dass die Leistungen besser werden. Und dann kam die nächste Mathearbeit. Das war irgendwie sowas, wo sich so richtig Mutter und Tochter richtig drauf fokussiert hatten und voller positiver Erwartungen, natürlich auch mit ein bisschen Angst und so darauf zugearbeitet hatten. Und die Mutter meiner Freundin sagte, also pass auf, wenn du eine 2 schaffst, dann lade ich dich zum Italiener ein. Okay. Aber sie hat die Arbeit verhauen und eine 5 geschrieben. Das mochte sie ihrer Mutter natürlich gar nicht sagen. Aber die Mutter hat dann doch ganz großartig reagiert. Sie hat gesagt, du hast jetzt wirklich alles getan, was man tun konnte, um diese Arbeit zu schaffen, ja? Und jetzt musst du auch noch mit dieser blöden Enttäuschung fertig werden, dass das eine 5 ist. Also du hast dir den Italiener auf jeden Fall verdient. Ja, sie hat sie zum Italiener eingeladen, einerseits, weil sie trösten wollte und andererseits, weil sie würdigen wollte in ihrer Mühe, die sie sich gegeben hatte. Und das war eine der letzten 5, die meine Freundin noch geschrieben hat. Die hat nachher ein Abitur hingelegt, das hatte 1, irgendwas. Die Mutter hat wirklich ihr Herz von der Tochter finden lassen. Sie hat sie ermutigt und getröstet, als es ihr schlecht ging. Und sie hat auch, in diesem Bibeltext steht ja, dass man die Nackten bekleiden soll. Sie hat über die Scham ihrer Tochter und über das eigene Versagen, hat sie mit liebevollen, anerkennenden Worten ihre Liebe ausgebreitet. Und anstatt sich zu entziehen und zu sagen, so, das Kind muss jetzt mal zum Psychologen oder sowas, ja, der muss mal den Job machen, war sie für ihre Tochter da und hat wirklich ihr Herz finden lassen. Genau. Unser Herz finden lassen? Ja, wir selber, wir können im Job, in der Schule und in der Uni darauf achten, niemanden auszugrenzen. Wir können Außenseiter an unseren Tisch holen, wo miteinander gelacht und geredet wird. Ja, wie fühlt man sich, wenn man alleine sitzt und an dem anderen Tisch wird gelacht und geredet? Das fühlt sich doof an. Und wir können sagen, komm, setz dich zu uns. Wir brauchen uns auch nicht an den Lästereien der Kollegen zu beteiligen. Und wenn jemand sich angestrengt hat und trotzdem gescheitert ist, dann können wir die Anstrengung würdigen. Und in Krisen können wir Menschen begleiten und zu ihnen halten, wenn sie einen Freund brauchen. Diese Geschichte, die ich mit meiner Freundin und ihrer Mutter erlebt habe, war für mich immer eine Ermutigung, wenn ich mit Menschen zu tun hatte, die gescheitert waren und die mir irgendwie anvertraut waren, denen ich helfen musste. Das war mir wirklich ein Vorbild. Menschen, die hungrig sind, ja, lass die Hungrigen dein Herz finden, die schaffen es in irgendeinem Bereich nicht für sich zu sorgen. Sie haben es ganz bestimmt versucht. Und sie haben vielleicht ihren Hunger sogar schon verdrängt oder vergessen. Wenn es über eine längere Zeit geht, dass man Sachen nicht hinkriegt, dann schiebt man seine Bedürfnisse irgendwann so weit weg, dass man gar keinen Zugang mehr dazu hat. Das ist dann besonders schlimm. Das kennen wir auch so ein bisschen. Wir arbeiten an einem Projekt und stellen dann abends fest, ich habe ja gar nichts gegessen. Ja? Oder wir sind total engagiert und voller Pflichtgefühl und mitten mal klappen wir zusammen. Huch, immer zu wenig geschlafen über Wochen. Oder Beziehungen scheitern. Ja? Oder jemand stirbt oder geht weg und wir bleiben einsam zurück. Wir alle, jeder von uns scheitert. Hunger kann also in jedem Bereich entstehen. So, und dieses offene Versagen, das löst einfach Scham aus. Man steht wie nackt da. Und ohne das Gefühl von Zugehörigkeit zu irgendeinem System, ob das jetzt Familie ist oder Uni ist oder Job ist oder was weiß ich, ist man wie ein Obdachloser, schutzlos. Ja, man ist harten Worten anderer ausgeliefert wie die Obdachlosen den Hagelkörnern. Und in diesem übertragenen Sinn erleben wir fast jeden Tag Situationen, die uns mit Menschen zusammenbringen, die hungrig, entblößt oder schutzlos sind. Und wenn wir uns ihnen entziehen oder sie tadeln, dann bauen wir Druck auf. Das ist ein Joch. Und Gott erwartet von uns, dass wir liebevoll sind. Und er möchte uns auch gerne liebevoll begegnen. Er möchte uns heilen, ganz machen. Wenn wir den Lebensstil dieser Liebe kultivieren, dann werden wir für andere zur Quelle. Das sagt uns auch der Text, haben wir gerade gehört. Und wir stellen Menschen wieder auf, die eingeknickt sind. Wenn sich eine ganze Gruppe so verhält, dann verändern sich ganze Gebiete. Ich weiß nicht, ob ihr das auch aus dem Text rausgehört habt. Man fühlt sich dann da wieder wohl. Das sind Städte, da kann man wieder wohnen. Ja? Das verspricht uns Gott. Ich finde, das ist eine grandiose Verheißung. Wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, in der wir still vor Gott werden und uns von ihm Dinge zeigen lassen, die uns persönlich betreffen. Ja? Ich habe mir gedacht, wir können das so machen, dass wir erstmal still werden vor Gott. Ich führe uns im Gebet. Wir haben etwa 3 Minuten Zeit. Danach wird Joe ein Lied für uns spielen. Das dauert ungefähr 5 Minuten und danach ein Lied, das noch ungefähr 5 Minuten dauert, sodass wir 2x5 Minuten haben, um dann mit jemand gemeinsam zu beten. Und ich möchte euch bitten, nicht unbedingt euren Sitznachbarn zu schnappen, sondern euch mal umzugucken und zu gucken, gibt es jemanden, mit wo ich mich noch besser anvertrauen kann als bei jemandem, der jetzt zufällig gerade neben mir sitzt. Also jemand, wo ihr denkt, ja, von dem, da habe ich das Gefühl, da kann ich mit meinem Herzen hingehen. Lieber Vater, danke, dass du uns alle liebst und dass du so eine große Verheißung darauf gelegt hast, wenn wir uns gegenseitig nicht bedrücken und wenn wir gegenseitig füreinander da sind und uns helfen. Bitte zeig uns doch, wo wir Erwartungen haben, die für den anderen ein Joch sind und die Atmosphäre belasten. Lass uns erkennen, wo wir uns entzogen haben oder wo wir uns immer wieder entziehen, anstatt für einen nahestehenden Menschen da zu sein, der uns braucht. Lass uns bitte sehen, wo du uns eine Gelegenheit gibst, jemanden zu würdigen und zu ermutigen, dem es gut tun würde. Lass uns sehen, wo wir jemanden einladen sollen, dazuzugehören, der außen vor ist. Zeig uns bitte auch, wenn wir selbst einer unangemessenen Erwartung ausgesetzt sind, die wir als Joch empfinden. Lass uns erkennen, wo wir ein Bedürfnis haben, das ungestillt ist. Und wo wir vielleicht jemanden um Hilfe bitten können. Bitte zeig uns, wo es bei uns hakt und was wir tun können, um das Hindernis für deine Verheißung aus dem Weg zu räumen. Amen. Thank you.
ganz herzlichen Dank für deine Anregung. Und ja, ihr habt doch nachher noch Gelegenheit, euch jemanden zu suchen, mit dem ihr zusammen betet, wenn ihr das Gefühl habt, da ist noch was aufgebrochen, was gut ist, noch mit jemand anderem zu klären oder zusammen vor Gott zu bringen.